Die Stadt liegt im Nebel. London atmet schwer in den frühen Stunden und der Dunst legt sich wie Erinnerung auf Dächer und Brücken. In den Straßen hallen Schritte, die sich verlieren, bevor sie ein Ziel erreichen. In einem Haus am Rand der Themse sitzen Van Helsing, Seward, Jonathan, Arthur und Quincy. Der Tisch zwischen ihnen ist bedeckt mit Papieren, Karten, Zeitungsblättern, Listen von Lieferungen. In der Mitte brennt eine kleine Lampe, deren Licht kaum ausreicht, um die Schatten zu vertreiben. Van Helsing ordnet die Dokumente, seine Hände bewegen sich ruhig. Er erklärt, dass der Graf nicht verschwunden, sondern nur verwandelt ist, dass seine Erde über die Stadt verteilt liegt, in Häusern, Kellern, alten Lagerhallen. Jonathan liest aus seinem Tagebuch, beschreibt das Schloss, die Kisten, den Geruch der Erde. Die Männer hören still, jeder mit einem anderen Ausdruck. Der eine denkt an Schuld, der andere an Pflicht, der dritte an Furcht. Mina sitzt etwas abseits, schreibt. Ihre Schrift ist gleichmäßig, doch die Feder zittert leicht. Sie überträgt die Berichte der anderen, fügt Daten hinzu, verbindet Orte. Ihre Augen sind müde, aber wach. Van Helsing erkennt, dass sie die Verbindung bildet, das Gedächtnis dieser kleinen Gemeinschaft. In ihren Aufzeichnungen fließt alles zusammen. Jonathans Flucht, Lucys Tod, die Ankunft des Schiffs, die Lieferungen der Erde. Aus diesen Fäden entsteht ein Netz. Die Männer folgen den Spuren. In alten Registern finden sie Adressen, Namen von Zwischenhändlern, Quittungen. Jeder Hinweis führt tiefer in das Labyrinth der Stadt. Keller riechen nach Schimmel, Gassen nach Teer. Die Kisten mit Erde liegen in Verstecken, sauber nummeriert. Sie öffnen die erste in einem Lagerhaus nahe des Hafens. Erde liegt darin, feucht und dunkel, und der Duft ist alt, wie von einem Ort, an dem kein Licht mehr wohnt. Van Helsing streut Asche darüber, zieht Linien mit Kreide, spricht leise Worte. Dann versiegeln sie die Kiste. Sie suchen weiter, finden eine zweite, eine dritte. Einige sind leer. Jonathan notiert jede Position, präzise wie ein Notar, und schreibt dahinter ein einfaches Wort. Rein. Dieses Wort ist das einzige Zeichen, das ihnen erlaubt, weiterzuatmen. Doch mit jedem Erfolg wächst das Gefühl, dass der Graf sie beobachtet. Quincy meint, in einer Nacht eine Bewegung gesehen zu haben, eine dunkle Gestalt auf einem Dach, unbewegt, zu lange für einen Schatten. Arthur spricht davon nicht, aber er spürt denselben Blick, wenn er allein geht. Mina arbeitet unermüdlich. Sie sammelt Berichte aus den Zeitungen, Artikel über merkwürdige Erkrankungen, über Tiere, die in Gärten getötet werden, über Menschen, die von Albträumen sprechen. Sie erkennt Muster, Linien, die sich über die Stadt ziehen. In der Mitte liegt ein Haus in Carfax, groß, verlassen, eingehüllt in Efeu. Van Helsing erklärt, dass dort die Wurzel liegt, der Ort, den der Graf als Zuflucht wählt. Sie beschließen, das Haus zu durchsuchen. Am Abend ziehen sie los, leise, geordnet. Das Tor ist alt, das Schloss rostig, die Luft dahinter unbewegt. Sie treten ein. Der Geruch der Erde ist stärker hier, fast greifbar. In den Räumen liegen Spuren von Staub, Spinnweben, alte Möbel. Im Keller stehen Kisten, 10 an der Zahl. Sie öffnen eine nach der anderen. 7 sind leer, 3 gefüllt. Van Helsing reinigt sie, versieht sie mit Zeichen. Als sie hinausgehen, liegt die Luft still, als wüsste das Haus, dass es verlassen wird. In den nächsten Tagen ziehen sie durch London. Van Helsing plant, Seward notiert, Jonathan ordnet. Mina bleibt im Haus, um die Berichte zusammenzufassen. Sie fühlt sich schwach, doch sie arbeitet weiter. Manchmal hört sie Schritte auf der Treppe, obwohl niemand da ist. Der Wind bewegt die Vorhänge und ein Schatten gleitet über die Wand. Sie legt die Hand an den Hals, spürt Wärme, die nicht ihre eigene ist. Die Männer kehren spät zurück. Ihre Gesichter sind müde, ihre Kleidung riecht nach Staub. Van Helsing bedankt sich bei Mina für ihre Arbeit und sie lächelt. Doch ihr Blick geht ins Leere. In der Nacht schreibt sie weiter. Ihre Schrift wird unregelmäßig, die Tinte dunkler. Sie beschreibt einen Traum, ein Zimmer, still, Mondlicht, eine Gestalt am Bett. Sie fühlt Atem auf ihrer Haut, Kälte und Nähe zugleich. Sie erwacht mit einem Schwindel, den sie als Müdigkeit erklärt. Am Morgen findet Van Helsing das Heft aufgeschlagen. Er liest, schweigt und sieht Mina an. Er erkennt die Zeichen, die er schon einmal gesehen hat. Blässe, Müdigkeit, Schatten unter den Augen, zwei feine Spuren am Hals. Er sagt nichts. Stattdessen legt er einen Rosenkranz auf den Tisch und bittet sie, ihn zu tragen. Sie gehorcht, ohne zu fragen. Jonathan bemerkt ihre Schwäche. Er will glauben, dass es nur Arbeit ist, zu viel Schlaflosigkeit, zu viel Erinnerung. Doch in ihm wächst Unruhe. Er schreibt in sein Heft, dass Mina sich verändert, dass sie in der Nacht spricht, leise, fremde Worte. Van Helsing beobachtet sie. Er weiß, dass der Graf in der Nähe ist. Der Feind zeigt sich nicht, aber seine Gegenwart füllt die Räume. Die Männer verstärken ihre Wachen, bleiben in Gruppen, vermeiden Dunkelheit. Trotzdem entgeht ihnen eine Nacht, in der Mina allein bleibt. Der Mond steht hoch und die Stadt liegt still. Am nächsten Tag finden sie sie bleich, mit kaltem Schweiß auf der Stirn. Sie behauptet, sie fühle sich wohl, aber ihr Blick flackert, wenn sie Namen hört. Van Helsing bittet Jonathan, bei ihr zu bleiben, während die anderen die letzten Kisten suchen. In ihm wächst die Ahnung, dass der Graf nicht mehr in London bleibt. Etwas zieht ihn fort, zurück in das Land, aus dem er gekommen ist. Sie finden Spuren, ein Vertrag über einen Wagen, eine Liste von Kisten, die in den Hafen gebracht werden. Ein Schiff liegt bereit, ein kleiner Dampfer, unscheinbar. Van Helsing versteht, dass die Jagd sich verlagert. Der Graf flieht. Sie beraten und der Plan entsteht. Quincy und Arthur folgen über Land, Seward und Van Helsing reisen mit dem Zug, Jonathan und Mina nehmen eine andere Route. Sie wollen den Grafen einkreisen, bevor er den Borgo-Pass erreicht. Mina besteht darauf, mitzureisen. Sie sagt, dass sie helfen muss und ihre Stimme ist fest. Van Helsing erkennt, dass ihre Verbindung zum Grafen sie zu einer Quelle macht, die sie zugleich bedroht. Er willigt ein, doch er überwacht sie mit stiller Sorge. Die Reise beginnt. Der Zug trägt sie ostwärts, durch flache Ebenen, über Flüsse, durch Städte, deren Namen sie kaum aussprechen können. Nebel begleitet sie, als sei er ein Wesen, das ihnen folgt. Mina schreibt, dass sie sich frei fühlt, obwohl sie schwächer wird. Sie sieht die Landschaft vorbeiziehen, Wälder, Felder, Dörfer und in jedem Fenster glaubt sie, einen Schatten zu sehen, der sie beobachtet. Van Helsing hält Aufzeichnungen, prüft Karten, legt Zeitpläne fest. Die Männer schweigen. Nur Mina spricht, wenn sie Orte nennt, an denen sie nie gewesen ist, aber erkennt. Ihr Wissen wächst, je näher sie der Grenze kommen. Van Helsing versteht, dass der Graf in ihr wirkt, dass sie durch ihn sieht. Sie wird zu seinem Spiegel und zugleich zu seinem Schlüssel. Der Himmel färbt sich rot, als sie Wien erreichen. Der Zug hält, der Wind trägt Kälte durch die Abteile. Mina sitzt still, die Hände gefaltet. Sie sagt, dass der Graf schneller reist, dass er sie ruft. Van Helsing legt ihr die Hand auf die Schulter. Der Augenblick zwischen Tag und Nacht scheint endlos, als hielte die Welt den Atem an. Die Dämmerung senkt sich über die Stadt. Sie steigen wieder ein. Der Zug fährt weiter, die Räder schlagen im gleichen Takt und in diesem Takt atmet Hoffnung und Furcht zugleich. Die Jagd hat begonnen. Leise, ohne Triumph, wie ein Gebet, das niemand laut spricht. Die Landschaft verändert sich mit jedem Tag. Die Züge werden langsamer, die Stationen kleiner, die Dörfer seltener. Das Geräusch der Räder wird zum Puls der Reise, gleichmäßig, vertraut, fast wie Atem. Van Helsing sitzt mit Karten und Tabellen, seine Finger folgen den Linien, die sie überqueren. Jonathan notiert Uhrzeiten und Orte, prüft Strecken, vergleicht sie mit den Routen, die der Graf einst genommen hat. Mina sitzt still am Fenster. Ihr Blick folgt der Bewegung des Landes, das sich entfaltet wie ein altes Buch, dessen Seiten niemand ganz lesen kann. Die Luft wird kälter, je weiter sie nach Osten fahren. Wälder ziehen vorbei, dunkel und tief, Flüsse glitzern wie Metall. Dörfer liegen in Senken, Rauch steigt aus niedrigen Kaminen und über den Bergen hängt Dunst. Manchmal glaubt Mina, im Nebel Gesichter zu erkennen, Schatten, die sich bewegen, bevor sie verschwinden. Sie schreibt diese Eindrücke nieder, ruhig, sachlich, doch die Zeilen tragen eine Unruhe, die sie nicht benennt. Van Helsing beobachtet sie, vorsichtig und ohne Misstrauen. Er erkennt, dass Mina zu einem Kompass geworden ist, den der Graf selbst lenkt. Wenn sie innehält, scheint sie zu lauschen. Manchmal hebt sie den Kopf, als höre sie einen fernen Ruf, und dann nennt sie einen Ort, den keiner kennt. Später, wenn sie an dem Ort vorbeifahren, zeigt sich, dass sie recht hatte. Jonathan merkt, dass die Verbindung zwischen ihnen und dem Feind über Minas Bewusstsein führt. Sie übernachten in Gasthäusern, deren Wände nach Rauch riechen. Draußen bellen Hunde und der Wind streicht über Schindeldächer. Die Menschen, denen sie begegnen, sind freundlich, aber zurückhaltend. Sie senken die Stimmen, wenn sie den Namen des Grafen hören. Van Helsing bedankt sich höflich, weicht Fragen aus und bezahlt großzügig. Der Weg ist beschwerlich, doch die Gruppe bewegt sich mit der Entschlossenheit von Menschen, die wissen, dass sie spät kommen und trotzdem hoffen. Die Zeit verliert Konturen. Tage fließen ineinander. Mina wird schwächer, doch ihr Geist bleibt hell. Sie notiert jede Etappe, jede Stunde, jeden Himmel. Van Helsing lässt sie ruhen, aber sie besteht darauf, weiterzuschreiben. Sie sagt, dass die Aufzeichnungen die einzige Waffe sind, die Ordnung bewahrt. Er lässt sie gewähren, weil er spürt, dass ihr Wille stärker ist als die Krankheit, die sie begleitet. Jonathan spricht in Gedanken mit ihr, wenn sie schweigt. Er erinnert sich an die ersten Wochen ihrer Ehe, an das Licht über London, an die Sicherheit, die sie damals fühlten. Jetzt sitzt sie neben ihm, das Gesicht bleich, die Augen weit, und er erkennt in ihr die Mischung aus Kraft und Zerbrechlichkeit, die ihn zugleich beruhigt und beunruhigt. Er schreibt in sein Journal, dass ihr Mut ihn zwingt, keine Furcht zu zeigen. In Wien treffen sie auf Arthur und Quincy, die aus einer anderen Richtung gekommen sind. Ihre Ankunft ist still, aber der Moment trägt Wärme. Sie vergleichen Notizen, ordnen Karten, berechnen Entfernungen. Van Helsing erklärt, dass der Graf mit Wagen unterwegs ist, schwer beladen mit Kisten, die Erde enthalten. Seine Route führt über Flüsse, Pässe und Grenzwege zu abgelegenen Pfaden, die kaum jemand kennt. Sie teilen sich erneut auf. Van Helsing und Mina reisen voraus mit der Bahn, Suard folgt mit Arthur über Land, Jonathan und Quincy nehmen Pferde und begleiten die Strecke des Flusses. Sie hoffen, den Grafen einzuholen, bevor er den Borgo-Pass erreicht. Der Himmel ist klar, Doch in der Luft liegt das Gefühl einer Bewegung, die größer ist als sie selbst. Mina sitzt im Zug, Van Helsing gegenüber. Der Wind schlägt gegen die Fenster und das Licht gleitet über ihre Gesichter. Sie schließt die Augen und sieht Bilder, die sie nicht kennt. Berge, Schnee, ein Wagen, der sich langsam durch Nebel bewegt. Sie beschreibt, was sie sieht, ruhig, wie jemand, der von einem Traum erzählt, der zu präzise ist, um erfunden zu sein. Van Helsing schreibt mit, Seite für Seite. Er erkennt, dass sie den Weg des Grafen beschreibt, Stunde um Stunde, ohne ihn je gesehen zu haben. Sie übernachten in Klausenburg. Das Gasthaus ist klein, die Zimmer eng. Van Helsing sitzt an ihrem Bett und liest leise aus seinen Aufzeichnungen. Mina ruht, ihr Atem flach, ihre Stirn kühl. In der Nacht wacht er auf, weil sie aufsteht. Sie geht zum Fenster, öffnet es und kalte Luft strömt hinein. Er tritt zu ihr, legt die Hand auf ihre Schulter und sie erwacht, verwirrt, ohne Erinnerung. Am Morgen schreibt er, dass ihre Verbindung stärker wird, dass sie eine Brücke geworden ist, über die zwei Welten miteinander sprechen. Die Landschaft verändert sich weiter. Die Straßen werden schmaler, die Wälder dichter. Pferdegespanne ziehen durch Täler, auf denen Nebel liegt wie Wasser. Die Menschen, die sie treffen, kreuzen sich kurz mit ihren Blicken und wenden sich ab. Manchmal schließen sie Türen, sobald Van Helsing den Namen des Grafen nennt. Die Furcht ist alt, wortlos, geerbt. Jonathan reitet mit Quincy entlang des Flusses. Das Wasser schimmert grau und die Luft riecht nach Schnee. Sie sehen Spuren eines Wagens im Boden, frische Abdrücke, tief und schwer. Jonathan erkennt, dass sie nahe sind. Sie folgen den Zeichen über Stunden, bis die Sonne sinkt. Dann schlagen sie ein Lager auf, zünden ein kleines Feuer und hören das Echo der eigenen Schritte zwischen den Hügeln. Arthur und Seward erreichen einen Pass, von dem aus sie ins Tal sehen. Rauch steigt aus der Ferne, wo eine Siedlung liegt. Sie fragen nach einem Wagen, der die Kisten transportiert hat, und ein alter Mann zeigt in Richtung Norden. Die Spuren führen in die Berge. Seward schreibt, dass die Landschaft den Atem anhält, als warte sie auf den Winter. Mina notiert in ihr Heft, dass sie Träume hat, in denen sie sich auf einem Wagen befindet, umgeben von Erde und Dunkel. Sie spürt Bewegung, hört Räder, Wind und das Heulen von Wölfen. Wenn sie erwacht, kennt sie die Richtung, in die der Graf reist. Van Helsing versteht, dass sie ihn nicht bekämpfen kann, solange sie an ihn gebunden ist. Trotzdem erkennt er in dieser Verbindung ihre größte Hilfe. Sie führt ihn durch ihre Wahrnehmung, als sei sie ein stiller Kompass. Sie erreichen die letzten Stationen vor den Bergen. Schnee liegt auf den Dächern und die Luft ist dünn. Van Helsing notiert, dass sie nahe sind, doch er fühlt, dass der Graf bereits voraus ist. Er liest Minas Tagebuch, vergleicht ihre Träume mit seinen Karten. Sie stimmen überein. Der Weg führt zum Borgopass, zur alten Straße, die zu jenem Schloss hinaufsteigt, das Jonathan einst verlassen hat. Die Tage werden kürzer. Die Sonne zeigt sich nur kurz, bevor sie hinter grauen Wolken verschwindet. Die Männer reiten, fahren, laufen, immer mit Blick auf die Berge. Mina bleibt stiller. Manchmal hebt sie den Kopf, als lausche sie. In ihren Augen liegt keine Angst, sondern eine tiefe Ruhe, die Van Helsing beunruhigt. Sie scheint zu wissen, dass der Weg zu Ende geht und dass das Ende weder Sieg noch Niederlage bedeutet, sondern Stillstand. Sie überqueren die Grenze und das Land verändert sich. Die Bäume stehen dichter, Der Schnee liegt tiefer und in der Luft liegt ein Geruch nach altem Holz und Stein. Van Helsing erkennt den Ort aus Jonathans Beschreibung. Sie sind wieder in Transsilvanien. Er blickt zu Mina. Ihr Gesicht ist ruhig, ihre Hände gefaltet. Sie sieht hinaus auf die Berge, als erkenne sie sie. Das Licht der Dämmerung fällt auf sie und für einen Moment scheint ihr Schatten sich zu verlängern, als strecke sich etwas in ihr der Ferne entgegen. Van Helsing schlägt das Kreuz. Der Wind hebt sich, trägt Schnee über die Straße und in seinem Klang liegt ein Flüstern, das wie eine Erinnerung klingt. Die Nacht kommt schnell. Sie erreichen eine Hütte, in der sie Schutz finden. Der Ofen knackt, das Feuer wärmt und draußen heulen Wölfe. Mina schreibt noch ein paar Zeilen. Ihre Schrift ist schwach, aber klar. Sie schreibt, dass sie die Berge kennt, obwohl sie nie hier war, dass sie das Ende nahe spürt, aber keine Furcht mehr hat. Van Helsing liest die Zeilen, legt das Heft beiseite und bleibt lange wach. Er denkt an den Weg, den sie gegangen sind, an die Kreise, die sich schließen. Draußen schneit es, leise und gleichmäßig. Der Schnee deckt Spuren zu, doch in der Ferne glüht ein schwaches Licht. Das Schloss, das auf sie wartet, unbewegt und wach. Die Nacht liegt über den Bergen, schwer und vollkommen. Der Schnee dämpft jedes Geräusch, die Welt scheint stillzustehen. Van Helsing und Mina sitzen in der Hütte, die sie Schutz nennt, während die Männer auf getrennten Wegen durch das Tal ziehen. Feuer glimmt im Ofen, das Holz knackt leise. Draußen rauscht der Wind und der Himmel schimmert schwach vom Mond, der sich hinter Wolken hält. Mina sitzt auf einem Schemel, das Gesicht dem Licht zugewandt. Ihr Blick ruht auf der Tür, als lausche sie auf etwas, das sie erwartet. Van Helsing schreibt in sein Notizbuch. Seine Hand bewegt sich ruhig, doch sein Atem ist flach. Er weiß, dass die Zeit sich schließt. Er erinnert sich an Lucy, an die Nächte in London, an die Männer, die Blut gaben, um Leben zu retten. Alles führt hierher, in diese Stille. Die Jagd endet nicht mit Lärm, sondern mit einem Atemzug. Er legt das Buch zur Seite, prüft die Waffen, segnet sie, nicht aus Aberglaube, sondern aus Pflicht. Mina steht auf, geht zum Fenster. Sie sieht die Berge, die sich wie Wellen im Mondlicht heben. Die Luft riecht nach Schnee und Stein. Ihr Blick ist klar, aber fern. Van Helsing erkennt in ihr etwas, das über Müdigkeit hinausgeht. Eine Art Frieden, die nichts Menschliches mehr braucht. Er weiß, dass sie durch die Verbindung zum Grafen sieht. Sie nennt eine Richtung, zeigt nach Osten, sagt, dass er nahe ist. Ihre Stimme ist ruhig, sachlich, wie die eines Boten, der keine Angst kennt. Am Morgen machen sie sich auf den Weg. Der Schnee liegt tief, der Himmel bleich. Sie ziehen einen Schlitten, die Pferde atmen sichtbar. Die Straße folgt dem Berg hinauf, windet sich zwischen Felsen. Der Wind schneidet, der Atem friert, aber sie gehen weiter. Mina hält die Augen geschlossen, als führe sie das innere Bild. Van Helsing folgt ihr, Schritt für Schritt. Sie erreichen eine Stelle, an der der Weg sich teilt. Mina bleibt stehen, neigt den Kopf, hört in sich hinein, dann zeigt sie nach Norden. Weiter oben steht der Himmel still. Die Sonne ist blass, doch sie beginnt, die Wolken zu durchdringen. Van Helsing weiß, dass sie die Zeit gegen sich haben. Der Graf reist in einem Wagen, geschützt in seiner Kiste. Er muss den Pass vor Sonnenuntergang erreichen. Wenn die Nacht kommt, wird er stärker. Wenn der Tag bleibt, schwächer. Sie steigen höher. Zur selben Zeit nähern sich Jonathan und Quincy dem Bergpfad von Westen her. Die Pferde schnauben, der Schnee spritzt und der Wind treibt ihnen Eis ins Gesicht. Sie sehen in der Ferne den Wagen, der sich mühsam durch den Schnee bewegt, gezogen von kräftigen Pferden, begleitet von Männern in Pelzen. Jonathan erkennt ihn sofort. Die Form, die Bewegung, der Weg, alles entspricht dem, was er aus seinem Albtraum kennt. Arthur und Suat kommen von Süden. Sie sehen denselben Wagen aus der Ferne, eine dunkle Silhouette im weißen Land. Sie beschleunigen, treiben ihre Pferde an, bis das Geräusch der Hufe vom Wind getragen wird. Van Helsing und Mina erreichen gleichzeitig die Anhöhe oberhalb des Passes. Von dort aus sehen sie den Zug aus Wagen und Männern, klein unter ihnen, wie eine Zeichnung im Schnee. Mina atmet unruhig. Sie sagt, dass er in der Kiste liegt, schlafend, aber wachsam, dass er die Nähe spürt. Der Wind heult, Schnee weht über die Fläche. Die Männer unten erreichen eine Engstelle. Jonathan erkennt die anderen Reiter, ruft sie stumm mit Gesten. Sie umkreisen den Wagen, nähern sich von beiden Seiten. Die Begleiter des Grafen greifen zu, doch der Schneesturm verschluckt ihre Stimmen. Pferde wiehern, Männer ringen, der Wagen schwankt. Jonathan erreicht ihn zuerst, greift an die Kiste, die halb verschüttet liegt. Quincy hilft, Arthur hält die Gegner fern. Sua zieht den Schlitten näher, um die Sicht zu verdecken. Van Helsing sieht die Bewegung, erkennt, dass der Augenblick gekommen ist. Die Sonne bricht durch Wolken, schwach, aber echt. Das Licht fällt über das Tal, trifft den Schnee, glitzert auf den Kufen des Wagens. Jonathan hebt den Deckel. In der Kiste liegt der Graf. Sein Gesicht ist ruhig, die Augen geschlossen, die Hände gefaltet, als schlafe er. Auf seinen Lippen liegt ein Hauch von Farbe, kaum sichtbar. Die Männer zögern nicht. Der Schlag fällt, präzise, lautlos fast, vom Wind getragen. Mina steht oben auf dem Hang. Sie sieht ein Licht aufflammen, das nicht von der Sonne stammt. Für einen Atemzug scheint die Welt still, dann fließt alles in Stille zurück. Der Wind legt sich, der Schnee sinkt. Die Männer unten stehen reglos, dann atmen sie, schwer, erleichtert, leer. Quincy stürzt, die Hände an der Seite, Blut färbt den Schnee. Jonathan kniet neben ihm, hält ihn, spürt die Wärme, die vergeht. Van Helsing erreicht sie zu spät. Quincy lächelt, der Blick hell, dann schließt er die Augen. Die Sonne steigt höher. Der Körper des Grafen löst sich auf, langsam, als werde er zu Staub, der in das Licht fällt. Kein Laut, kein Schrei, nur die Bewegung, die endet. Die Kiste ist leer. Schnee weht darüber, deckt sie zu. Die Männer stehen schweigend und Mina steigt hinab, langsam, vorsichtig, den Blick auf den Boden gerichtet. Sie sieht den leeren Raum, in dem die Dunkelheit war, und versteht, dass der Kreis geschlossen ist. Sie bleiben noch eine Weile dort. Der Wind kehrt zurück, sanft, fast warm. Die Sonne berührt ihre Gesichter, und in diesem Licht liegt kein Sieg, sondern Stille. Van Helsing spricht kein Wort. Jonathan legt die Hand auf Minas Schulter. Arthur beugt den Kopf. Die Berge stehen unbewegt. Der Schnee glitzert und der Himmel öffnet sich über ihnen. Klar und endlos. Am Abend kehren sie ins Tal zurück. Die Dörfer empfangen sie schweigend. Niemand fragt, was geschehen ist. Aber die Menschen sehen ihnen in die Augen und wissen. In der Hütte brennt wieder Feuer. Sie waschen das Blut, trocknen Kleidung, trinken Wasser. Mina sitzt still, hält Jonathans Hand. Sie schreiben nicht mehr. Die Bücher, die Hefte, die Notizen liegen auf dem Tisch. Geschlossen. Van Helsing schreibt den letzten Satz in sein Journal. Dass das Böse nicht verschwindet, sondern ruht, dass Frieden kein Ende ist, sondern Pause. Er löscht die Lampe, legt den Stift beiseite und hört, wie draußen der Wind über die Ebene zieht. Am nächsten Morgen reisen sie heim. Der Weg führt durch das Land, durch das sie gekommen sind, aber es wirkt anders. Schnee glänzt heller, die Luft ist klarer und die Menschen lächeln, wenn sie sie sehen. Jonathan hält Minas Hand und sie spürt die Ruhe, die er nicht aussprechen kann. Der Schmerz bleibt, aber er ist still. In London kehren sie in ihr Haus zurück. Wochen vergehen, in denen sie schlafen, essen, atmen. Jonathan arbeitet wieder. Mina schreibt Briefe, Van Helsing zieht sich zurück. Sie reden selten über die Reise. Nur in stillen Momenten, wenn die Dämmerung fällt und die Schatten länger werden, spürt Mina das Echo. Es ist kein Schrecken, nur Erinnerung, wie ein ferner Klang, der anzeigt, dass alles, was war, noch in der Welt liegt, aber nicht mehr herrscht. Sie gehen oft spazieren, Hand in Hand. Kinder spielen auf der Straße, Händler rufen, die Stadt lebt. Manchmal, wenn der Wind vom Osten kommt, bleibt Mina kurz stehen. Sie hebt den Blick, als höre sie etwas und lächelt. Dann gehen sie weiter, ruhig, vertraut mit der Gewissheit, dass Dunkelheit und Licht denselben Ursprung haben. Die Jahre vergehen. Jonathan schreibt ein Vorwort zu seinem Bericht, sachlich und knapp. Van Helsing lebt zurückgezogen, bewahrt seine Aufzeichnungen in einer Schublade. Mina liest sie eines Abends noch einmal, legt sie dann beiseite. Sie löscht die Lampe, öffnet das Fenster und sieht in den Himmel. Über den Dächern fließt der Mond, ruhig und klar. Die Luft trägt den Geruch von Nacht und Regen. Sie denkt an den Schnee, an das Schloss, an das Licht, das damals über die Berge fiel. Der Wind bewegt die Gardine und sie spürt den alten Frieden. Alles, was geschehen ist, hat sich in die Welt geschrieben, leise, unauslöschlich. Sie schließt das Fenster, legt sich hin, schließt die Augen und atmet gleichmäßig. Draußen geht die Nacht über die Stadt, ruhig und vollständig.